diesen atemlosen Wettlauf um immer neue Sicherheitsgesetze, immer neue Befugnisse, immer höhere Strafen, sehen wir kritisch. Sie stehen aus unserer Sicht auch im krassen Widerspruch zu einer sinkenden Kriminalitätsrate, die ja auch letztes Jahr erneut rückläufig war. Und deswegen sollte man sich die Frage stellen, sind diese Kompetenzerweiterungen sinnvoll? Ist es nicht erstmal sinnvoll, bestehende Kompetenzen zu nutzen, dafür zu sorgen, dass die Ressourcen dafür zur Verfügung stehen? Und ich befürworte daher ein Sicherheitsgesetz-Moratorium in Deutschland.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Bundespressekonferenz zur Vorstellung des 27. Tätigkeitsberichts des Bundesdatenschutzbeauftragten für die Jahre 2017 und 2018. Dazu begrüße ich den neuen Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber und seinen leitenden Beamten Jürgen Müller. Seid uns beide herzlich willkommen.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
Herr Kelber, Sie machen den Anfang. Bitte schön.
Vielen Dank, Herr Felter. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich kann Ihnen heute den 27. Tätigkeitsbericht des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit vorstellen. Er umfasst den Bereich des Datenschutzes. Zur Informationsfreiheit wird seit einigen Jahren ein eigener Bericht erstellt. Der Tätigkeitsbericht umfasst den Zeitraum der Jahre 2017 und 2018 und damit einen Zeitraum, der noch vollständig unter der Leitung meiner Vorgängerin, Frau Andrea Vosshoff, liegt. Für die Arbeit von Frau Vosshoff, die in den Jahren die Unabhängigkeit der Behörde eingeleitet hat, einen deutlichen Personalaufwuchs organisiert hat, möchte ich mich herzlich bedanken an der Stelle. Das Eingangsstatement würde ich gerne dafür nutzen, zwei Themenkomplexe noch mal herauszuheben, die auch eine Relevanz über den reinen Berichtszeitraum hinaus entwickeln. Und das eine ist dabei ein Rückblick mit Ausblick zugleich, nämlich der Rückblick auf den 25. Mai 2018, also fast vor einem Jahr, als dann nach einem Übergangszeitraum von 2 Jahren die Datenschutzgrundverordnung voll anwendbar wurde, aus unserer Sicht eine Zeitenwende im Datenschutz. Die Aufgaben mit der Vorbereitung und der Umsetzung waren natürlich auch für mein Haus eine große Herausforderung, die die Arbeit in den beiden Jahren 2017 und 2018 noch einmal maßgeblich geprägt hat. Und der Aufwand war auch so groß, dass die ein oder andere Aufgabe zurückstehen musste, der wir uns nun widmen können. Die Datenschutzgrundverordnung selbst hat nach anfänglich großer Kritik und auch schlechter Presse, die sie bekommen hatte, sich in kurzer Zeit zu einem Standard entwickelt, an dem sich auch andere Weltregionen orientieren. Wir haben die Gesetzgebungen in Japan und in Kalifornien, großes Interesse weiterer Länder in Lateinamerika, in Asien und ganz aktuell auch die Debatte in den Vereinigten Staaten, am Beispiel der Datenschutzgrundverordnung ein landesweit gültiges Gesetz für den Datenschutz zu entwickeln. Was die Datenschutzgrundverordnung auf jeden Fall bewirkt hat, ist ein hohes Interesse, ein hohes Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger beim Thema Datenschutz. Das merken wir vor allem auch an der stark gestiegenen Anzahl von Beschwerden, Anfragen und Meldungen, die bei uns eingehen. Wir haben mehr als eine Verdoppelung vom Jahr 2017 zu 2018. Und wenn man einzelne Monate nimmt, seit dem Mai 2018 eigentlich eine Verdreifachung haben. Die Bürger haben also ein gestiegenes Datenschutzbewusstsein. Sie erwarten aber natürlich zu Recht auch klare rechtliche Regelungen und deren Durchsetzung durch staatliche Behörden. Und dem muss der Gesetzgeber gerecht werden. Dem müssen wir als Datenschutzaufsichtsbehörden gerecht werden. In Europa gibt es jetzt eine gemeinsame Rechtsgrundlage dafür. Wir sehen, dass die Bürgerinnen und Bürger mehr Datenschutz und nicht weniger Datenschutz erwarten, weil sie wissen, dass Datenschutz ihre Grundrechte verteidigt und damit auch Voraussetzung für eine offene, demokratische Gesellschaft ist. Bei so einem großen Vorhaben wie der Datenschutzgrundverordnung, gemeinsamen Recht für 28 Ländern, ist natürlich nicht alles perfekt, wenn so viele daran gearbeitet haben. Und damit meine ich nicht nur einige Possen des letzten Jahres, Türklingelschilder, ja oder nein, Schwärzungen in den Fotoalben von Kindergärten, dazu steht auch was im Tätigkeitsbericht, sondern ich möchte zum Beispiel auch mal an den Kampf gegen den Datenschutz in einer Form, der ein bisschen an den Kampf gegen Windmühlenflügel erinnert, die man als böse Riesen zu erkennen glaubt. Das ist auch oft noch gepaart mit so einer Prise Populismus gegen die da oben aus Brüssel. Und nehmen Sie das am Beispiel der Notwendigkeit zur Bestellung von Datenschutzbeauftragten, wo oft der Eindruck vermittelt wird, jetzt ist da eine neue europäische Regelung, jetzt müssten in Deutschland kleine Betriebe Datenschutzbeauftragte benennen. Dabei ist es ein seit Jahren unverändert geltendes deutsches Recht, hat nichts mit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung zu tun. Und der oder diejenigen, die jetzt sagen, sie müssten wegen der Datenschutzgrundverordnung einen Datenschutzbeauftragten benennen, beichten damit eigentlich, dass sie sich jahrelang nicht an geltendes Recht gehalten haben in diesem Land. Und ich glaube, dass es übrigens auch ein gefährlicher Kampf gegen Windmühlenflügel ist, weil die Datenschutzvoraussetzungen, die Datenschutzregelungen verschwinden ja nicht, wenn man die Expertinnen und Experten im eigenen Unternehmen nicht hat. Von daher hat die Datenschutzkonferenz zu Recht davor gewarnt, diese Regelung zu verändern. Wir sehen aber auch berechtigte Kritik an Regelungen, die entstanden sind. Uns haben viele Meldungen erreicht, gerade von privaten Personen, Vereinen, Kleinstunternehmen, die den Betrieb von Webseiten oder Foren eingestellt haben, weil sie sich nicht in der Lage gesehen haben, den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung gerecht zu werden. Das ist natürlich vor allem dort ärgerlich, wo es um den Ehrenamtlichen und um den Hobbybereich ging. Also Privatmenschen, die schon einen beträchtlichen Teil ihrer Freizeit geopfert haben für ein Anliegen, auch vielleicht auch für den Dienst an der Gemeinschaft. Da müssen wir genau hinschauen. Wir wollen, dass der Datenschutz Rechte durchsetzt und nicht behindert. Ich glaube, dass viele zu früh die Flinte ins Korn geworfen haben, weil das, was sie gemacht haben, sehr wohl mit dem Datenschutzrecht vereinbar ist. Aber wir möchten als Datenschutzbehörden mit einfachen Hilfestellungen, pragmatische Rechtsauslegung und vor allem auch einer einheitlichen Durchsetzung des Rechts helfen, dass auch solche Angebote weiter bestehen können. Und wir fragen in der Tat nach, ob die ein oder andere Regelung, die einen Bürokratieaufwand bedeutet, nicht geändert werden könnte, entschlackt werden könnte, solange es bei den Persönlichkeitsrechten keine faulen Kompromisse gibt. Wir erfahren im Augenblick, dass wir ein europäisches Recht haben, also auch die gemeinsame Durchsetzung auf europäischer Ebene. Der Europäische Datenschutzausschuss als ein Gremium der nationalen Behörden, das am Ende auch verbindliche Entscheidungen treffen kann über strittige Punkte. Also ein Ausspielen der Datenschutzbehörden gegeneinander kann es auf europäischer Ebene nicht mehr geben. Wir wollen aber ganz bewusst als BFDI auch erreichen, dass diese Durchsetzung auf europäischer Ebene jetzt beginnt. Wir müssen vor allem bei den ganz Großen da auch an Fahrt gewinnen. Weil ich glaube, wenn wir nicht beispielsweise bei Facebook, Amazon, Google, Microsoft die Datenschutzbestimmungen schaffen durchzusetzen, dann werden uns auch Handwerksmeister, Vereine und Start-ups nicht glauben, wenn wir sie regulieren. Und auch die Bürgerinnen und Bürger könnten das Vertrauen in den Datenschutz verlieren. Zweiter Themenkomplex, Sicherheitsbehörden. Hier hat sich regulatorisch viel getan, auch durch europäische Vorgaben. Seit letztem Jahr Mindeststandards für alle Mitgliedstaaten. Deutschland hat diese nur zum Teil bisher umgesetzt. Im neuen Bundesdatenschutzgesetz, im Bundeskriminalamtsgesetz, auch im Zollkriminalamt gibt es einen Entwurf. Ansonsten stehen hier aus unserer Sicht noch Umsetzungen aus. An einigen Stellen haben wir nicht nur gesetzliche Neuerungen, sondern vor allem für uns zusätzliche Pflichtkontrollen bei den Sicherheitsbehörden. Das sehen wir auf der einen Seite positiv. Unabhängige datenschutzrechtliche Kontrolle ist, so hat das Verfassungsgericht entschieden, eine Kompensation für Grundrechtseingriffe. Wir wollen aber nicht in einen Teufelskreis geraten, immer mehr Pflichtkontrollen als Grundlage von immer mehr Grundrechtseingriffen. Datenschutzrechtliche Kontrollen sind nicht das Feigenblatt für ausufernde Grundrechtseingriffe. Und wir haben auch in 2017 und 2018 erlebt, und wer einfach nur den Stapel von Gesetzentwürfen, Referentenentwürfen und in den Medien berichteten Grundideen sieht, geht es ja weiter, immer mehr sicherheitsbehördliche Kompetenzen, die Einführung neuer Informationssysteme, die nicht nur modernisieren, sondern Datenbestände, die aus guten Gründen getrennt waren, miteinander verknüpfen und für mehr Personen, mehr Behörden zugänglich machen. Wir erleben auf europäischer Ebene die Idee einer E-Evidence-Verordnung, wo in Zukunft die Kontrolle bei der Anfrage von Polizeibehörden für die Daten von Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr eine Kontrolle des jeweiligen Nationalstaats, in dem angefragt wird, unterliegt, sondern an private Unternehmen ausgelagert wird, die dann prüfen sollen, ob die Anfrage berechtigt und mit nationalem Recht vereinbar ist. Das Ganze soll sogar so eine Mandatsbitte der EU-Kommission auf den US-Bereich ausgeweitet werden. Wir glauben, dass hier bewährte Sicherungsmaßnahmen umgangen werden, dass andere Alternativen zur Beschleunigung der internationalen Rechtshilfe nicht erprobt werden. Und mir ist es in Deutschland persönlich noch viel zu leise angesichts dieses Vorhabens. Wir haben die biometrische Videoüberwachung, die ja manchmal vereinfacht als Gesichtserkennung angesprochen wird. Allerdings gibt es natürlich viel mehr Ideen, als nur Gesichtserkennung bei biometrischer Videoüberwachung zu tun. Es gab das Pilotprojekt am Berliner Bahnhof Südkreuz, bei dem wir zu Beginn durchaus gut eingebunden wurden. Später wurde das schlechter und intransparenter. Und nach dem Testbetrieb, den man durchaus noch rechtfertigen konnte, habe ich erhebliche Zweifel, ob es sinnvoll ist und datenschutzrechtlich überhaupt unbedenklich ist, eine solche biometrische Videoerkennung flächendeckend einzuführen. Ich sehe nach wie vor hohe Fehlerquoten. Da unterscheidet sich unsere Sicht von der Bundespolizei. Und wenn man diese Fehlerquoten mal tatsächlich auf einen flächendeckenden Betrieb umlegen würde, hätten wir eine sehr hohe Zahl von Menschen, die völlig unberechtigt polizeilichen Maßnahmen unterzogen würden. Und da die Fehlerquoten sich durchaus nach Bevölkerungsgruppen unterscheiden, würden wir auch die Debatte über Diskriminierung einzelner Bevölkerungsgruppen erhalten. Deswegen diesen atemlosen Wettlauf um immer neue Sicherheitsgesetze, immer neue Befugnisse, immer höhere Strafen sehen wir kritisch. Sie stehen aus unserer Sicht auch im krassen Widerspruch zu einer sinkenden Kriminalitätsrate, die ja auch letztes Jahr erneut rückläufig war. Und deswegen sollte man sich die Frage stellen, sind diese Kompetenzerweiterungen sinnvoll? Ist es nicht erstmal sinnvoll, bestehende Kompetenzen zu nutzen, dafür zu sorgen, dass die Ressourcen dafür zur Verfügung stehen? Und ich befürworte daher ein Sicherheitsgesetzmoratorium in Deutschland, Konzentration, bestehende Defizite abzuarbeiten, von der technischen Ausrüstung, der personellen Ausstattung, der Zusammenarbeit bis hin zu anderen Fragestellungen. Letzter Punkt, Nachrichtendienste. Diese unterliegen nicht der Datenschutzgrundverordnung und auch nicht der EU-Richtlinie für Polizei und Justiz. Dennoch sind wir natürlich die Kontrollinstanz dort, wo das in den Gesetzen steht. Leider fehlen mir, wie auch weitgehend gegenüber Polizei und Justiz, effektive Durchsetzungsmöglichkeiten, um Datenschutzverstöße abzustellen. Deswegen eine der wichtigsten Empfehlungen an den Gesetzgeber, diese zu schaffen, Untersagungsansprüche und Ähnliches. Ich erhoffe mir da ein anderes Bewusstsein bei Regierung und Parlament. Die unabhängige Kontrolle von Sicherheitsbehörden ist auch eine Legitimierung für deren Arbeit, weil dann Bürgerinnen und Bürger Vertrauen haben können, dass die Arbeit nur in den Grenzen stattfindet, die rechtlich vorgegeben sind. Wir haben in diesem Tätigkeitsbericht eine Änderung noch gegenüber den Vorjahren vorgenommen. Wir haben die Empfehlung des letzten Tätigkeitsberichtes in einem Ampelsystem dargestellt, um zu schauen, inwieweit die Empfehlungen umgesetzt worden sind. Sie werden viel Rot finden. Ich glaube, hier sollten Gesetzgeber und Regierung noch dringend nachbessern, damit im nächsten Tätigkeitsbericht, der nach Datenschutzgrundverordnung bereits nächstes Jahr vorgestellt werden muss, der Zweijahreszeitraum wird zum Einjahreszeitraum, deutlich mehr Grün diesen Teil des Tätigkeitsberichtes zieren könnte. Vielen Dank soweit.
Vielen Dank, Herr Kelber. Wir kommen zu Ihren Fragen. Die erste Frage geht an Herrn Möhle.
Ja, Holger Möhle, Bonner Generalanzeiger. Herr Kelber, Sie haben ja auf die doppelte Zahl von Beschwerden innerhalb eines Jahres hingewiesen. Welches war denn der häufigste Grund oder ein häufiger Grund für Beschwerden, die bei Ihnen eingingen? Und dann haben Sie noch die vier großen Konzerne erwähnt, wie Amazon oder Google. Gehen aus Ihrer Sicht die Bürger zu lax, zu sorglos mit ihren Daten bei Einkäufen im Internet um?
Es gibt nicht wirklich die eine herausstechende Form der Beschwerde, allgemeinen Meldung. Wir bekommen natürlich zum Teil auch mal Beschwerden, die wir an andere zuständige Aufsichtsbehörden abgeben müssen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat die unmittelbare Zuständigkeit für alle Behörden des Bundes. Für einige gemeinsame Einrichtungen wie Finanzbehörden, Jobagenturen und für die Unternehmen der Telekommunikationsdienstleistungen und Postdienstleistungen. Also große Teile des Privatsektors liegen bei den Länderdatenschutzbeauftragten. Aber es zieht sich wirklich quer durch den ganzen Bereich gegenüber Behörden, Krankenversicherungen, aber eben auch Telekommunikations- und Postbereich. Das kann die Fehlversendung von wichtigen Unterlagen sein. Sie bekommen auf einmal die Unterlagen von jemand anderem. Keine Auskunft über die gespeicherten Daten. Und es sind eine ganze Reihe von Zahlen. Aber diese Verdreifachung, die wir in den Monaten stattgefunden haben, die dann halt im Jahr 2018 gegenüber 2017 eine Verdopplung darstellt, zeigt, das Bewusstsein über die Bedeutung von Datenschutz ist gestiegen. Das merken wir. Und dieses berühmte Beispiel, welche Fotos stelle ich auf Facebook ein, da merkt man, es hat Unterschiede zu früher gegeben. Wir wünschen uns noch mehr Bewusstsein bei den Bürgerinnen und Bürgern. Aber zu Recht können die natürlich auch erwarten, dass rechtliche Vorschriften, die ganz bewusst als europäisches Recht so ausgestaltet wurden, dass sie auch für Nicht-EU-Unternehmen gelten, die in Europa ihre Dienstleistungen anbieten, dass die eingehalten werden und dass das durchgesetzt wird. Bei vielen dieser internationalen Unternehmen müssen wir mit anderen nationalen Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, die dort die leitende Aufsichtsbehörde sind. Aber wir versuchen tatsächlich, da die Geschwindigkeit so hoch zu halten, dass wir auch noch in diesem Halbjahr zu ersten wichtigen Entscheidungen kommen, die dann vielleicht auch dazu führen werden, dass der Markt sich daran orientiert und bestimmte Datenschutzverstöße unterbleiben.
Gehen die Bürger zu sorglos mit ihren Daten beim Einkauf im Internet um?
Ja, also wie gesagt, wir würden uns noch mehr Bewusstsein dafür wünschen, dass man nicht aus Bequemlichkeit vielleicht mal den nächsten Klick unbewusst tut, dass man sich klar wird, was bedeutet es, wenn man eine Kreditkartennummer an jemanden überträgt, was bedeutet das, wenn man eine Unterschrift im Netz überträgt, die dann einmal in der Form vorhanden ist. Und natürlich würde man sich auch wünschen, dass Berichterstattungen über dauernde Datenschutzverstöße des einen Anbieters und der Hinweis darauf, dass es vielleicht Alternativen im Wettbewerb gibt, auch zu stärkeren Veränderungen des Nutzerverhaltens führen würden, weil das natürlich massiven Druck auf die Anbieter ausüben würde.
Herr Jung.
Herr Gerber, ich würde gerne zu Ihrem Verhältnis zur Bundesregierung kommen. Ich habe in den Jahren immer das Gefühl gehabt, oder seitdem Sie im Amt sind, dass man Sie nicht ernst nimmt als Datenschutzbeauftragter. Können Sie mal sagen, wie zum Beispiel das Innenministerium oder der Innenminister auf Ihre Bedenken reagiert, wenn Sie welche vorbringen?
Also ich habe diesen Eindruck in den 4 Monaten und einem Tag, den es jetzt tatsächlich sind, persönlich nicht gehabt, aber es ist natürlich von den einzelnen Fällen. Ich hatte es ja gerade angesprochen, welche Möglichkeiten haben Sie? Das eine ist in den direkten Beratungsgesprächen, dann wenn man früh eingebunden wird, dafür zu sorgen, dass bestimmte Vorhaben von vornherein datenschutzkonform ausgestaltet werden. Das findet auch immer wieder statt. Wir bemängeln, dass es nicht grundsätzlich bei allen Vorhaben der Fall ist, und dass insbesondere dort, wo mit hoher Geschwindigkeit Gesetzgebung durchgeführt wird, man den Fehler macht, seine Überlegungen zunächst zu erarbeiten, dann am Ende auch auf die Datenschutzbehörde zukommt und sich dann auf einmal mit wesentlichen Änderungen, die notwendig sind, konfrontiert fühlt und versucht, diese dann zu umgehen. Wir haben die Möglichkeit der Beanstandung, auch der öffentlichen Beanstandung, aber wir haben halt bei den wenigsten dieser Bereiche, die ich jetzt gerade zum Beispiel bei den Sicherheitsbehörden angesprochen habe, die Möglichkeit, dann tatsächlich etwas, was aus unserer Sicht nicht rechtskonform ist, zu untersagen. Das unterscheidet uns auch von den Möglichkeiten mancher anderer Aufsichtsbehörden. Nehmen Sie das Beispiel Hamburg, wo der Hamburger Datenschutzbeauftragte eine bestimmte Nutzung untersagt hat und dann die Regierung vor Gericht gehen muss, um diese Untersagung streichen zu lassen. Das würden wir uns natürlich durchaus wünschen, aber wir sind in so vielen Gesprächen, dass wir schon das Gefühl haben, dass man uns ernst nimmt, um mal auf den Anfang der Frage nochmal zurückzukehren.
So was?
Sie haben gerade Hamburg angesprochen. Da gibt es ja schon ein Transparenzgesetz. In Berlin wird das hier gerade diskutiert. Was halten Sie davon?
Also wir freuen uns natürlich, wenn dem ganzen Thema Informationsfreiheit und Transparenz mehr Beachtung gestellt wird. Ist allerdings natürlich Schwerpunkt des Informationsfreiheitsgesetzes, Berichterstattung, die wir haben. Wir selber wollen auch erreichen, dass wenn man den nächsten Schritt geht, und das ist dann das, was dort auch in den Transparenzgesetzen ist, nicht nur Anträge auf Informationsfreiheit, um an Daten zu gelangen, sondern Daten, die eigentlich ohnehin per Informationsfreiheit oder aus anderen Gesetzen der Informationsfreiheit stammen, die sollte man auch proaktiv veröffentlichen und zur Verfügung stellen.
Frau Klassmann.
Mehrere Detailfragen. Sie haben gesagt, bei diesem Südkreuz-Versuch, da seien die Fehlerquoten bei bestimmten Gruppen besonders hoch. Das habe ich nicht ganz verstanden, was das heißen soll. Dann wüsste ich gerne, weil Sie ja als Positivbeispiel hier erwähnen, die Passagierdatenübermittlung beim Zoll, also positiv insofern, als dass da was passiert ist. Wie viel Zeit ist da vergangen zwischen der Bürgereingabe und dem Verzichten auf diese Praxis? Und dann wüsste ich gerne das zweite Datenaustauschverbesserungsgesetz. Das wird ja immer so gelobt im Zusammenhang mit verhindert Identitätstäuschung und mehrfaches Abgreifen von Leistungen. Wo ist da konkret Ihre Kritik und wie könnte man es besser ausgestalten? Oder würden Sie es gleich ganz in die Tonne treten wollen?
Ich fange mal vielleicht beim Letzten zuerst an. Also es würde mir noch nicht mal zustehen, das in die Tonne treten zu fordern, weil wir sind natürlich tatsächlich an der Stelle Beratungs- und Behörde an der Stelle. Aber wir haben Kritik daran, dass die Veränderungen, die vor allem im Ausländerzentralregister stattfinden, seit vielen Jahren noch nicht mehr evaluiert werden, sondern mit immer neuen Zusammenfassungen und Verknüpfungen verbunden werden, die durchaus die Gefahr entstehen lassen, dass wir zu einer einheitlichen Personenkennziffer am Ende kommen. Und wenn man sich an das grundlegende Urteil des Bundesverfassungsgerichts orientiert, 1983, dann ist genau das in dieser Form abgelehnt worden. Das zu begründen mit einem besonderen, herausgehobenen Bedeutung dieser Daten für die staatliche Arbeit, aber sich dann nicht etwa auf ein kleineres Register, zum Beispiel vielleicht in letzter Zeit zugezogener Personen oder Personen im Leistungsbereich zu konzentrieren, sondern für alle Bürgerinnen und Bürger ohne deutschen Pass, also selbst welche diesem Land geboren wurden, keinerlei staatliche Leistung entgegennehmen, das halten wir für nicht angemessen an dieser Stelle und halten das für eine Fehlentwicklung und haben das auch entsprechend kommentiert und in den Anhörungen zur Kenntnis gegeben. Südkreuz Fehlerquote. Sie haben ja die Erkennung, also eine Person wird, in dem Fall war es ja Gesichtserkennung, gescannt und wird abgeglichen mit einem Datenbestand. Die Fehlerquote ist dann, wie oft wird eine Person, die jetzt gerade von der Kamera aufgenommen wurde, fälschlicherweise für eine andere Person gehalten. Und dort zeigt sich, dass für bestimmte Altersgruppen, ethnische Herkunft, die Fehlerquote geringer ist im Schnitt als bei anderen. Also ältere Männer nordeuropäischer Herkunft geringer als jüngere Männer südeuropäischer oder arabischer Herkunft, wo dann die Fehlerquoten deutlich häufiger ausfallen mit den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen, also Festhalten, Kontrolle der Daten und Ähnliches mehr. Das kann zu einer sehr unangenehmen Debatte zurechtführen, wenn das in den Wirkeinsatz kommen würde. Der Zeitraum zwischen der Meldung der Passagierdaten und ihrer Löschung, habe ich persönlich keine Informationen drüber.
Also ich kann es ein bisschen ergänzen. Ich habe jetzt auch nicht sämtliche Daten hundertprozentig im Kopf, aber es ist so gewesen, wir haben die Eingabe bekommen, danach dann eben halt mit den entsprechenden Behörden den Termin vereinbart, um eben über diese Problematik zu sprechen und relativ zügig, ich kann auch jetzt nicht exakt sagen, ob das jetzt eine oder zwei oder drei Wochen waren, nach dem Termin vor Ort wurde uns dann mitgeteilt, dass eben die entsprechende Praxis eingestellt wird. Das war also in der Tat sehr...
Wann war das?
Das war letztes Jahr.
Und der Bürger, der war selbst betroffen, hat das wie herausgefunden?
Das kann ich Ihnen jetzt auswendig nicht sagen.
Okay. Herr Kliss? Oder hat sich erledigt?
Das ist ARD Hauptstadtstudio, Herr Kelber. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie das wundert, dass es noch so ruhig bleibt bei den Vorhaben, die da aus der EU kommen. Und das habe ich noch nicht ganz verstanden, deswegen würde ich es gerne noch mal ein bisschen konkreter haben. Private Unternehmen sollen Daten rausgeben, auch über Amerika, wenn Sie das noch mal ein bisschen erklären könnten. Das ist so ein bisschen durchgerauscht bei mir, wo Sie sagen, Sie verstehen nicht, warum die Leute so leise sind, dann versuchen wir es mal.
Also wie findet heute Rechtshilfe statt, wenn die Staatsanwaltschaft des einen europäischen, dann ist man so bewusst mal auf EU konzentriert, Daten erhalten möchten von Behörden eines anderen Landes oder von einem Unternehmen, das in einem anderen Land sitzt, zum Beispiel ein Telekommunikationsunternehmen, aber kann auch etwas anderes sein, dann müssen Sie ein Rechtshilfeersuchen an dieses zweite Land stellen, das dort bearbeitet wird, geprüft wird, auch auf die Konformität mit dem nationalen Gesetz, um zum Beispiel zu verhindern, dass diese Daten herausgegeben werden für Vorwürfe, die in dem eigenen Land jetzt gar nicht strafbar sind. So, das dauert natürlich seine Zeit. Dort wird teilweise von Zeiträumen von 3 bis 9 Monaten gesprochen. Das kann man sich vorstellen, dass das natürlich in Zeiten digitaler Datenbestände, auch digitaler flüchtiger Datenbestände, sehr lang und auch zu lang sein kann für bestimmte Fahndungserfolge. Deswegen hat übrigens die Europäische Union auch 2017 Veränderungen im System schon mal vorgenommen. Die sind noch nicht mehr evaluiert worden. Es gäbe natürlich viele weitere Vorstellungen der Beschleunigung, inklusive Fristsetzung der Verpflichtung zu einheitlichen Kontaktstellen und Ähnlichem mehr. Diesen Weg will die Europäische Kommission allerdings nicht gehen, sondern hat in den Rat diesen Entwurf einer E-Evidence-Verordnung eingebracht. Die Bundesregierung hat übrigens dagegen gestimmt. Auch eine wichtige Information, denke ich. Die beinhaltet, dass in Zukunft die Behörden des anfragenden Landes, und das können auch Polizeibehörden sein, unmittelbar an das Unternehmen des anderen Landes herantreten können, die Herausgabe dieser Daten verlangen, so wie das im innerstaatlichen Bereich der Fall ist. Und dieses Privatunternehmen muss jetzt prüfen, ist das eine gerechtfertigte Anfrage? Ist die konform mit dem Recht des Landes, in dem ich sitze? Und da ist in der Tat ein Sicherungsbereich mit den staatlichen Behörden, was wir für eine hoheitliche Aufgabe halten, entfällt. Es wird natürlich erst mit dem neu gewählten EU-Parlament dort zu einem Trilogverfahren kommen. Man dann sehen, ob das EU-Parlament zustimmt und ob das dann greift. Gleichzeitig will die EU-Kommission aber bereits ein Mandat mit der US-Seite ein Grundsatzabkommen zu vereinbaren, auf dem dann bilaterale Abkommen basieren könnten, dass dann in Gegenseitigkeit europäische Behörden den US Cloud Act nutzen können, also an alle Daten amerikanischer Firmen herantreten, egal wo diese auch auf der Welt gespeichert sind, im Gegenzug dies aber auch die US-amerikanischen Behörden mit europäischen Firmen machen können. Also auch noch mit Behörden außerhalb des europäischen Rechtsraums, wo vielleicht die Anfrage noch stärker abweichen kann von den Rechtsgepflogenheiten in Europa. Wir halten ein solches Outsourcing an die Prüfung an private Firmen für grundfalsch.
Herr Jung.
Ja, Herr Gelber, Sie sind ja auch Informatiker. Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, dass die Gesellschaft für Informatik vor ein paar Tagen den Abgang von Facebook verkündet hat. Unter anderem begründen Sie das damit, Facebook ist ein Feind des Datenschutzes, sagt die GI. Stimmen Sie dem zu und wie bewerten Sie den Abgang an sich?
Ich habe noch vor meinem Amtsantritt als Bundesdatenschutzbeauftragte meine Facebook-Präsenz beendet, auch mit dem Argument, dass ich der Meinung bin, dass Facebook in seiner heutigen Ausprägung an vielen Stellen nicht datenschutzkonform arbeitet. Und insbesondere was der Bereich der Fanpages angeht, und das hatte ja auch die Gesellschaft für Informatik, das hatte ich allerdings in der früheren Funktion als Abgeordneter auch, hat die Datenschutzkonferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder auch noch mal festgehalten, dass wir heute keine Rechtsgrundlage sehen, datenschutzkonform eine solche Fanpage zu betreiben.
Aber ist Facebook ein Feind des Datenschutzes?
Mich interessiert, ob jemand dem Datenschutz folgt oder nicht folgt. Und dort ist meine Einschätzung von verschiedenen Vorgängen, dass Facebook dies nicht tut. Fanpages sind ein Beispiel. Das Beispiel, wo die Einarbeitung von Services oder von Teilungslinks, also diesen Daumen hoch, sofort zu einer Übertragung von Daten nicht nur an den Betreiber des Gesamtservices, sondern auch an Facebook führt, sind aus unserer Sicht mit der Datenschutzgrundverordnung nicht kompatibel. Und natürlich würde man sich freuen, wenn es nicht nur Statements von Mark Zuckerberg zur DSGVO und zum Datenschutz gäbe, sondern wenn wir sehen würden, dass in der Praxis sich Wesentliches verändert. Nehmen Sie die Entscheidung des Kartellamtes, aus unserer Sicht sehr gut begründet. Facebook nimmt aber den Einspruch gegen die Entscheidung des Kartellamtes nicht zurück, sondern will vor Gericht dagegen kämpfen. Das heißt, Sie wollen eine datenschutzwidrige Verhaltensweise vom Gericht bestätigt bekommen.
Herr Kollege Nimmt.
Über Stein, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Sie haben erwähnt, dass Sie durchaus auch Verbesserungsbedarf an der aktuellen Datenschutzgesetzgebung sehen. Könnten Sie das ein bisschen konkretisieren, was da entbürokratisiert oder vereinfacht werden sollte?
Also ich sehe insbesondere drei Bereiche und einer davon ist das Thema Vereinfachung, Entbürokratisierung. Ich glaube, es gibt einen Bereich, in den nachgeschärft werden muss zugunsten der Bürgerinnen und Bürger. Das sind die Bereiche Scoring und Profiling. Wenn Sie Interesse haben, kann ich darauf nochmal näher eingehen. Wir werden sehen müssen im Laufe dieses Jahres, ob die Regelungen für die europäische Zusammenarbeit passen oder ob das zu deutlichen Verzögerungen führt, wenn auch dann die jeweiligen Verfahrensrechte einzelner Länder eventuell miteinander kollidieren. Und der dritte Bereich ist in der Tat die Frage, ob es im Bereich der Informations- und Dokumentationspflichten Erleichterungen geben kann, vor allem, wo es um alltägliche Dinge geht, wo man also davon ausgehen kann, dass Bürgerinnen und Bürger sich bewusst sind, dass sie zum Beispiel, wenn sie einen Handwerker anrufen, jetzt ihre Telefonnummer, wenn sie anrufen und sie übertragen, auch auf dem Gerät des Handwerkers gespeichert wird und er sie dort zur Verfügung hat, weil sie einfach in dem eingegangenen Anrufe steht und es dann auch von vornherein klar sein muss, dass der Handwerker nicht nur zurückrufen soll, um über seine Datenschutzerklärung zu informieren. Hier könnte man sich über Klarstellungen, Erleichterungen denke ich, sehr schnell verständigen, weil hier nicht die Substanz von Datenschutz angegriffen wird, aber der Aufwand, um ihn zu erfüllen, deutlich reduziert werden könnte.
Zusatz?
Ja. Wie sind da die Hürden? Gibt es da, haben Sie Mehrheiten oder wie ist da die Stimmung? Was da?
Die Europäische Kommission wird ja bis zum Mai 2020, so sieht das Gesetz vor, eine Evaluierung der Datenschutzgrundverordnung vornehmen. Sie hat ja bestimmte Schwerpunkte gesetzt, aber insgesamt fragt sie natürlich nach Kommentierung. Die Datenschutzkonferenz der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden hat sich vorgenommen, bis zum Herbst dazu eine gemeinsame Position vorzulegen. Und in dieser Arbeitsgruppe, die daran arbeitet, möchte ich auch diese Punkte einbringen, inklusive der Entschlackung bei den Informations- und Dokumentationspflichten.
Herr Jung.
Herr Kelber, die Bundesregierung möchte ja alles dafür tun, dass immer mehr Elektroautos in den nächsten Jahren auf den Straßen fahren. Jetzt haben Sie ja auch Bedenken geäußert, dass es zu einem gläsernen Auto kommen könnte aus Sicht des Datenschutzes. Wie lässt sich das da verhindern? Also, dass ich mir vielleicht bald ein E-Auto kaufe, aber nicht für Überwachung sorge meiner selbst und anderer.
Also es sind sehr viele Bereiche, in denen man daran arbeiten muss, dass diese wesentliche Umwälzung und jetzt insbesondere nicht nur Erde, sondern auch autonom fahrende Fahrzeuge, die ja noch sehr viel mehr Informationen darlegen müssen. Bestimmte Regelungen, mit eCall hat das angefangen, die Blackbox, die kommen soll als nächsten Schritt. In alle diesen Bereichen wird man dafür sorgen müssen, dass die festgeschriebene Methodik der Datenschutzgrundverordnung, nämlich Datenschutz by Design, also von Anfang an mitzudenken, auch läuft, weil ansonsten tatsächlich hier eine gigantische Datenschleuder stände, die eben dann auch Schwierigkeiten beim Datenschutz mit sich bringen würde. Wir sind keine Datenschutzaufsichtsbehörde einzelner Automobilkonzerne. Wir sind aber auch immer wieder mit den entsprechenden Verbänden im Gespräch, in Arbeitsgruppen und sind natürlich bei den gesetzlichen Regelungen auf europäischer und Bundesebene schalten wir uns ein. Ansonsten ist das auch Thema in der Datenschutzkonferenz, weil das ist etwas, wo auch die Datenschutzaufsichtsbehörden zusammenwirken müssen, weil jeder in seinem Teilbereich eine Aufgabe bekommt, aber wir darauf achten müssen, dass das Gesamtbild am Ende passt. Wer hat die Daten wann, welche werden ausgetauscht, was ist davon personalisiert, pseudonymisiert, ohne dass eine Repersonalisierung möglich ist, echt anonymisiert. An der Stelle, welche Daten müssen auch gelöscht werden, nach welchen Zeitpunkten. Alles das sind Fragestellungen, die wir bei Weitem noch nicht gelöst haben. An ein paar Stellen gibt es ja erste Entwürfe, bei denen wir auch dann beteiligt waren von der Datenschutzseite her.
Zusatz?
Zur Europawahl würde mich nochmal Ihre Einschätzung interessieren, wie Sie zum Beispiel das Verhalten oder die Selbstoptimierung, die Selbstregulierung von Facebook bewerten, zum Beispiel mit Transparenz in Sachen Wahlwerbung, dieses Microtargeting. Finden Sie das überhaupt an sich gut? Weil ist ja auf der Straße auch nicht erlaubt, im Fernsehen auch nicht.
Also wir kennen natürlich von den Ankündigungen jetzt unmittelbar im Vorfeld auch nur die Überschriften, weil das nicht nachprüfbar für uns jetzt ist, was sie tatsächlich tun in der kurzen Zeit und ob sie das tun, was drinnen steht und was hinter bestimmten Sätzen dann an Details ist. Es hat Veränderungen gegeben. Ich glaube, noch bei der 2017er Bundestagswahl war nicht nur Microtargeting erlaubt, sondern auch noch Dark Ad-Targeting, was natürlich noch hochgefährlicher ist, wenn Sie unterschiedlichen Gruppen unterschiedliches versprechen können, vielleicht sogar widersprüchliches, ohne dass das gesehen werden kann. Das gab es natürlich in der analogen Welt gar nicht. Der Versuch des Microtargetings hat natürlich in der analogen Welt auch schon gegeben, erreicht jetzt aber andere Qualitäten. Solche Grundrechtsfragen wie Meinungsäußerung liegen natürlich auch außerhalb der unmittelbaren Zugriffs der Datenschutzgrundverordnung, aber insbesondere in den Bereichen von Transparenz wird man dort arbeiten müssen, damit klar ist, nach welchen Kriterien habe ich eigentlich eine Information zugespielt bekommen. Und da ist Selbstregulierung vielleicht ein guter Anfang, aber auf Dauer wird sich natürlich eine demokratische Gesellschaft überlegen müssen, welche Spielregeln sie verpflichtend macht dafür.
Herr Kliss. Nochmal zum Ausländerzentralregister, um das zu verstehen. Was ist Ihrer Meinung nach das Hauptproblem mit den Verknüpfungen und was steht hinter dieser einheitlichen Personenkennziffer jenseits des Bundesverfassungsgerichtsurteils? Also was sehen Sie da als Hauptschwierigkeit?
Ja, wir haben verschiedene Punkte. Das eine fängt natürlich schon bei der Datenqualität an und die Frage, steht tatsächlich in diesem Ausländerzentralregister Daten drin, die der Wirklichkeit entsprechen? Weil sie ein zentral betriebenes Register haben, aber eine dezentrale Einspeisung von Daten. Uns fällt zum Beispiel bei Kontrollen deswegen schwer, die Richtigkeit von Daten überprüfen zu können, weil unser Ansprechpartner, also BAMF bzw. das BVA, das Register betreibt für das BAMF, nicht diejenige Stelle ist, die Daten auch einstellt. Die Kontrolle der Daten findet eigentlich darüber statt, dass man sagt, naja, die Betroffenen, also diejenigen, die gespeichert sind, können sich ja informieren, welche Daten über sie vorhanden sind und sie dann korrigieren. Also das wäre wahrscheinlich schon bei einer biodeutschen Bevölkerung schwierig, dort einen hohen Prozentsatz von Überprüfungen zu organisieren, abholend, in einer Gruppe, in der ja dann durchaus auch Personengruppen sind, die über ihre Rechte keineswegs gleich gut informiert sind, deren Sprachschwierigkeiten höher sind, ist das alleine als Qualitätsprüfung nicht gut. Durch die Einheitlichkeit ergibt sich natürlich auch die Möglichkeit der automatischen Datenabgriffs durch Sicherheitsbehörden. Das soll auch stattfinden. Auch das halten wir für schwierig angesichts der Tatsache, dass dieses Register nun, wie ich vorhin erwähnt habe, alle Menschen, die keinen deutschen Pass haben, umfassen. Das sieht schon ein Stück weit nach Generalverdacht aus, wenn es dort diese automatisierte Abgriff gibt. Und das ist ja eine Folge beides. Man könnte weitere Beispiele nennen. Was steht eigentlich dann in Bescheiden? Ist das dann eine Nummer, die mit anderen Dingen in Verbindung steht, die genau diese Idee die informationelle Selbstbestimmung von Bürgerinnen und Bürgern ist gefährdet, wenn es einheitliche Personenkennziffer durch ihr ganzes Leben und durch verschiedene Aspekte ihres Lebens hindurch gibt, weil dann Staat und Bürger nicht mehr auf gleicher Augenhöhe sind. Und dieser Schutz ist durchaus gewährleistet für deutsche Staatsbürger, wäre mit dem Ausländerzentralregister aber für alle nicht-deutschen Staatsbürger abgeschwächt. Und das halten wir für nicht angemessen.
Frau Glaser.
Einmal noch eine Frage hierzu. Soll ja auch deswegen geändert werden, mit dieser Nummer, dass eben die Nummer auch zwischen den Behörden immer mitgeliefert wird, mit dem Namen, weil es so viele Probleme gegeben hat, auch mit Schreibweisen. Ne, der Mohammed hat dann mal ein O, mal ein U, mal ein M, mal zwei M. Und das ist ja auch für die Betroffenen selbst manchmal ärgerlich, weil das Chaos in der Bürokratie provoziert. Sind Sie trotzdem generell dagegen oder würden Sie sagen, man sollte das auf eine Gruppe oder einen Zeitraum beschränken? Dann wüsste ich gerne, was der konkrete Vorschlag ist. Und dann mit dem Micro-Targeting. Wie ist denn das eigentlich mit so Postwurfsendungen im Wahlkampf? Da habe ich mich nämlich auch schon gefragt, ob da nicht auch bestimmte Daten rausgegeben werden. Und die können ja nur kommen von der Post, von den Bezirksämtern, Bürgerämtern, dass zum Beispiel nur Männer oder nur Leute mit Führerschein oder nur Leute mit Waffenschein angeschrieben werden.
Wir glauben, dass tatsächlich anlassbezogene Kontrollen und die dann eben kein automatischer Abgleich, kein einheitlicher Personenkennziffer, sondern dann ein Abgleich, wenn es einen Verdacht oder eine Unklarheit gibt, zu bevorzugen sind. Weil es etwas anders da ist, als die Leute einer Gesamtkontrolle zu unterwerfen. Und das wäre auch hier bei Unklarheiten, zum Beispiel bei Schreibweise oder über die Identität oder die Fragestellung, hat eine solche Person eventuell mehrere Identitäten, das vorzuziehende Mittel. Zum Bereich Microtargeting und Parteien vielleicht auch nochmal vorne weggeschickt. Wir sind nicht die Aufsichtsbehörde für die Parteien. Das ist nach deutschem Recht die jeweilige Landesdatenschutzbeauftragte. Bei den Bundesparteien in der Regel die Berliner, es gibt ja ein paar, die ihren Hauptsitz woanders haben, durchaus für Landesverbände oder Kreisverbände dann eine andere Landesdatenschutzbehörde. Es gibt Regelungen, wann Daten aus den Melderegistern übernommen werden können. Ich habe allerdings noch nicht gehört, dass es von dort Auskünfte wie Waffenschein geben darf, sondern dass es zum Beispiel Parteien hingehen können und sagen, ich möchte aus dem Melderegister dieser Stadt zum Beispiel alle 18- bis 21-Jährigen haben. Und meistens ist das in den jeweiligen Landesgesetzen so geregelt, dass Parteien ein oder zwei solche Gruppen sich herausgeben lassen können. Sie könnten allerdings auch tatsächlich die Adressaufkleber einer sehr großen Gruppe dort nehmen. Das würde ich dann allerdings nicht mehr als Microtargeting bezeichnen. Die Daten, die Adresshändler zur Verfügung stellen, die sind natürlich immer wieder Thema der Debatte und auch der Kontrolle. Sie haben die Deutsche Post angesprochen. Wir sind für Postdienstleistungen die zuständige Datenaufsichtsbehörde. Das heißt, wir müssen auch sicherstellen, dass nicht Daten, die gewonnen werden aus diesem Postdienstleistungsvertrag, dann einfach in einen Adresshandel fließen, für solche Zwecke genutzt werden. Der Adresshandel selber, aber den die Deutsche Post zum Beispiel hat, mit der Post direkt, unterliegt nicht unserer Aufsicht, sondern der nordrhein-westfälischen Datenschutzbeauftragten. Also die prüfen nicht wir.
Die Fälle, die mir aufgefallen sind, das muss es aus dem Melderegister kommen. Das war anhand der Adressen erkennbar. Und da habe ich mich gefragt, ob da so ein, zum Beispiel, dass man nur Leute mit Führerschein nimmt, ob das auch noch okay ist, wenn ich jetzt an die Dieseldebatte zum Beispiel denke, ne, dass man denkt, ach, dann vielleicht sind das die uns eher gewogenen.
Also anhand der Adressen würde ich jetzt noch nicht den Rückschluss verstehen, warum es aus dem Melderegister ist. Ja, deswegen
zum Beispiel erste Etage, das steht bei einer Postadresse nie. Oder zweite Etage, das steht aber im Melderegister so.
Biete ich Ihnen gerne an, dass wir den Fall auch individuell mal überprüfen, hingehen und dann für den Fall, dass wir nicht selber zuständig sind, aber in enger Zusammenarbeit mit dem Landesdatenschutzbeauftragten angehen. Aber ich kann Ihnen jetzt auf der Grundlage kann ich Ihnen jetzt zu dem Thema nichts sagen. Es gibt in der Tat natürlich jetzt keine feste Regelung, welches Microtargeting erlaubt ist oder nicht. Sie können natürlich mit anderen rechtlichen Regelungen wie Antidiskriminierungsgebot und Ähnliches in Konflikt geraten. Hey, aber wie ich vorhin sagte, ob die Gesellschaft sich dort eine Regelung schaffen will, bin ich fest davon überzeugt, dass wir das vermutlich in Zukunft benötigen, um diese Partikularisierung nicht zu haben. Es ist aber nicht Bestandteil unserer Arbeit. Man muss manchmal auch bei seinen Leisten bleiben, als Schuster.
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Jetzt, Herr Jung.
Wo die Zeit noch bleibt, würde ich nochmal gerne zu EU-Urheberrechtsreform fragen. Die Bundesregierung hat ja erklärt, dass man Upload-Filter bestenfalls vermeiden möchte, nach Möglichkeit verhindern möchte. Sie kennen sich da jetzt besser aus und Sie sind näher dran an der Regierung. Geht das? Weiß da schon irgendwer, wie das gehen könnte? Sie fordern das ja auch.
Also ich bin nicht näher dran an der Regierung als Sie. Wir haben auch noch keine Gespräche über eine mögliche nationale Ausgestaltung geführt. Wir wären ja vielleicht eingebunden, wenn die Regierung dort die Notwendigkeit sieht oder wir es, wenn ein Entwurf vorliegt, aus eigener Kraft kommentieren. Wir haben damals für uns den Gesetzentwurf angeschaut, analysiert und sind zu der Meinung gekommen, dass das, was vorgeschrieben war, eigentlich ja nur auf zwei Wegen zu erreichen war. Entweder einer Volllizenzierung aller und dem Verzicht auch aller Leistungserbringer auf Ausschluss ihrer jeweiligen Werke aus der Lizenzierungspflicht, damit nicht abgeprüft werden muss in beide Richtungen. Das haben wir als unwahrscheinlich angesehen. Dann ergibt sich aber tatsächlich eine Vollfilterung im Upload-Filter als einzige andere technische Umsetzung dieser EU-Richtlinie. Und dort haben wir dann, weil das dann unser Aufgabenbereich ist, gesagt, das halten wir aus Datenschutzsicht für hochproblematisch, weil zusätzliche Daten fließen werden über die Nutzerinnen und Nutzer und dann vermutlich, und das war der weitere Punkt, auch nur über wenige Anbieter, die dann noch über Menschen, über die sie bisher wenig Daten hatten, einen noch höheren Datenbestand haben werden und in ihrer Macht Fülle in ihrer Oligopolisierung noch weiter zunehmen werden. Das war der Bereich, auf den wir uns konzentriert haben. Sollte jetzt jemand kommen und sagen, das habt ihr falsch analysiert, wir haben hier einen dritten Weg gefunden, der funktioniert und wir keine Datenschutzbedenken mehr haben, dann werden wir uns auch nicht mehr kritisch dazu äußern, aber wir werden uns auch dort nationale Umsetzungen sehr genau anschauen.
Und vielleicht zum Schluss, wie viele Mitarbeiter brauchen Sie noch mehr? Wenn Sie sich aussuchen könnten. Sie haben ja eine kleine Behörde.
Ja, nein, also wir haben uns ja insgesamt bei den Datenschutzbeauftragten sehr oft unterhalten, was ist eigentlich der Aufwand, den wir haben. Und wenn ich das hier an der Stelle sagen darf, ich glaube vor allem meine Landesdatenschutzkollegen sind massiv unterausgestattet. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat eine ganze Reihe neues Personal in den letzten Jahren bekommen von einer Behörde von etwa 80 Personen. Sind wir aktuell bei etwa 200 und haben noch Stellen zu besetzen bis auf 250 in etwa. Die Art und Weise, wie neue Aufgaben entstehen, wie Beschwerden eingehen und Ähnliches, wird ein weiteres organisches Wachstum mit sich bringen müssen. Wir haben also auch bei der Haushaltsanmeldung weitere Stellen beantragt, nicht mehr ganz in der Geschwindigkeit der Verdreifachung innerhalb von 3 Jahren. Aber der Bereich lässt nicht nach, sondern er nimmt eigentlich zu. Und es hängt natürlich auch von der Gesetzgebung ab. Also wer neue Grundrechtseingriffe macht und die kompensiert mit Kontrollen, wer neue Informationssysteme erstellt, wer eigentlich möchte, dass wir auch in der internationalen Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden Möglichkeiten hätten einzugreifen und unsere Kompetenzen nicht an der Staatsgrenze aufhören, was mit den Daten passiert, der wird uns sowohl neue Kompetenzen geben müssen als auch dafür das notwendige Personal. Also ich denke, bei den 250 kann auf jeden Fall nicht Schluss sein. Das wird weiter nach oben gehen müssen.
Wie weit?
Ich will es auch nicht zu schnell haben, weil Sie müssen auch Wachstum ist eine Aufgabe für eine Behörde, für die Sie andere Sachen zurückstellen müssen. Wir müssen unsere Aufgaben machen und gleichzeitig wachsen. Aber wir würden uns freuen, wenn der Gesetzgeber uns einen weiteren, deutlich zweistelligen Aufwuchs pro Jahr gibt. Also zweistellig jetzt in absoluten Zahlen, nicht prozentmäßig.
Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht.
Dann danke ich, Herr Kelber.
Und wünsche einen schönen Tag.
Ja, danke.
Schmitz.